Vis-à-vis.
Wenn irgendwo in Berlin mal wieder Autos brennen, dann erregt das natürlich schnell die Politik, die Öffentlichkeit und auch die Menschen, die natürlich eine gewisse Furcht sofort haben in den betroffenen Kiezen. Der letzte Roman von Krimi-Preisträger Johannes Kroschupf, Die Stunde der Hyänen, beschreibt so ein Aufschaukeln von Emotionen und zeichnet dabei sehr treffsicher ein Panorama der Kreuzberger Welt rund um den Kotti, so würde ich es nochmal eingrenzen und kann jetzt davon selber erzählen. Schönen guten Tag, Johannes Kroschupf.
Ja, hallo. Ja, es geht um Kreuzberg, aber natürlich, wenn Autos brennen, sind alle Nachbarn und Nachbarschaften, alle Viertel in hoher Alarmbereitschaft. Man fürchtet um sein Auto, man fürchtet sogar auch um die Wohnung, dass das Feuer übergreifen könnte. Und in diesem Roman ist sehr schnell klar, wer es ist, aber es ist, braucht doch einige Zeit, bis der Brandstifter verfolgt und gefunden wird. Und darin öffnet sich dann auch eine ganz eigene Welt einer freikirchlichen Sekte, in der er ist, und daraus entsteht dann ein ganz neues Drama.
Dann sind auch Leute ihm auf der Spur, eine Journalistin, eine Polizistin. Es geht aber auch nicht nur jetzt um diesen Mensch, der sich aufgeilt, um es mal deutsch zu sagen, an dem Feuer, sondern es geht leider auch auf der anderen Seite um sexuelle Gewalt. Da verzahnt sich viel und wir werden eins jetzt ganz sicher nicht tun, wohin das Ganze steuert, zu erzählen. Aber ich komme jetzt nochmal auf Kreuzberg, auf den Kotti, die Reichenberger Straße, den Görli, irgendwo da in der Gegend wohnen Sie auch, Herr Großschuf, zurück. Das ist eine Welt der Gegensätze, da ist man schnell mal abgestürzt. Und um einige solcher Menschen geht es auch.
Ja, es ist tatsächlich eine Gegend, und zwar schon seit einigen Jahrzehnten, des Absturzes, aber auch der freien Lebensformen. So haben wir ja in den 80ern angefangen, dass da viele Leute sich angesiedelt haben, die irgendwie mit der bürgerlichen Gesellschaft nicht so viel zu tun haben wollten. Es gab aber auch immer die alteingesessenen Kreuzberger in ihrem ruppigen Lebensstil. Es gab dann auch die türkischen, arabischen Zuwanderer. Und das interessiert mich einfach, was für verschiedene Milieus da aufeinandertreffen und wie die sich miteinander vertragen oder eben auch überhaupt nicht miteinander vertragen.
Aber es gibt auch die Neuen, die haben da eine Eigentumswohnung gekauft, ein schönes Auto vor der Tür, ausgerechnet das wird abgefackelt, und dann reagieren die aber richtig heftig und gründen eine Bürgerwehr.
Ja, es geht um ihr Eigentum und das, worauf sie wirklich ihr Geld gesetzt haben, und da ist man dann doch sehr empfindlich.
Das gab es bisher aber noch nicht, so eine Bürgerwehr bei Ihnen um die Ecke?
Nein, das ist eine Form, die ich so ein bisschen aus den Diskursen der Medien genommen habe, und mich hat dann immer interessiert, wie würden solche Leute tatsächlich auf der Straße auch reagieren, dass sie sich zusammentun. Es gab ja einige Versuche von rechten Leuten, solche Bürgerwehren in den Outskirts of Berlin mal zu installieren.
Im Speckgürtel.
Im Speckgürtel. Und das habe ich jetzt einfach so in der Fantasie dann auf Kreuzberg bezogen.
Kommen wir nochmal zu dieser Glaubensgemeinschaft zurück. Da geht es eben letztendlich um sexuellen Missbrauch, der nicht geduldet wird, sondern der steht letztendlich irgendwie in der Mitte da dieser Aktivitäten. Haben Sie ein Beispiel dafür? Wie kommen Sie auf so etwas?
Ja, mich hat es interessiert, sozusagen wie solche Missbrauchsformen in geschlossenen Systemen, das muss ja jetzt nicht eine kirchliche Sekte sein, obwohl wir das bei der katholischen Kirche immer wieder auch gehört haben. Das kommt auch in Vereinen vor, das kommt vor allem aber auch in ganz normalen Familien vor. Und es ist sehr, sehr schwer für die Betroffenen, da rauszufinden, weil die Außenwelt wird dann immer als die böse Welt geschildert. Und die Innenwelt wird dann eben bestimmt von einem, der tut, was er tun will.
Das sind religiöse Anspielungen auch. Die spielen bei einer anderen Figur auch eine Rolle. Ganz am Anfang schläft dieser Mann, das ist ein Mensch, der kommt aus Polen, lebt aber schon lange in Berlin, war mal Fernfahrer, hatte einen Unfall und also der ist richtig abgestürzt, er lebt in seinem Bulli und dann hat er sozusagen eine Wiedergeburt, läuft in Weiß durch den Kiez und spielt den neuen Messias. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ja.
So eine Type habe ich noch nicht kennengelernt.
Rudi Malarczyk, der ist tatsächlich sozusagen während des Schreibens auferstanden. Er ist einer derjenigen, also er ist der Einzige, dessen Auto angezündet wird, als er noch drin ist. Er schläft in seiner Karre, weil er keine Wohnung mehr hat, und entkommt eben knapp den Flammen. Übrigens eine Erfahrung, die ich selber auch durchgemacht habe. Und das ist für ihn ein neues Leben, das ihm geschenkt worden ist. Und er wandelt sich jetzt völlig, jedenfalls äußerlich. Es geht dann auch noch in andere Richtung weiter. Und er zieht dann durch die Kreuzberger Kneipen und verkündet, dass jetzt Sperrstunde ist. Jetzt wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt.
Schluss mit dem Wodka, ja, den er selber gesoffen
ganz
hat.
Genau. Er trifft dabei aber nicht auf Gegenliebe der Kreuzberger Trinker, sondern wird dann auch rausbefördert, aber er zieht seine Mission durch.
Erzählt der Krimi-Autor Johannes Groschupf im Vis-à-vis von RBB 24 Inforadio. Ja, und auch dieser Mann, dieser vermeintliche selbsternannte Messias, der macht leider eine böse Entwicklung, wie so viele Männer, die haben schon hinter sich die Bosheit oder noch vor sich. Das sind Klemmis, das sind Schläger. Arrogante Grauschöpfe, wenn es nicht ganz so stark ist, möchte gern Propheten, haben wir schon gehört. Mein lieber Schwan, also die Frauen, die tragen es hier und die Männer, die lassen es sich zu Schulde kommen. Wie kommt denn das?
Ja, ich finde in letzter Zeit, dass es doch sehr deutlich wird, dass es so einen gewissen Backlash gibt von Männern, die einfach nicht damit zurechtkommen, dass die Frauen mehr und mehr in der Gesellschaft auch ihre Rolle spielen und ihre neuen Rollen einnehmen. Die Männer fühlen sich dann eben bedrängt und reagieren dann aber auf eine ganz unangenehme Weise, nämlich dass sie in so einen archaischen Männerkult zurückfallen. Und das ist doch oft auch sehr giftig. Und es ist dann einfach die Aufgabe der Frauen. Und ich finde es oft bewundernswert, wie Frauen sich dann durchbeißen, also auch in Arbeitsverhältnissen, wenn die Silberrücken ihnen da keinen Platz einräumen wollen, dass sie trotzdem ihren Platz einnehmen.
Und das wird zum Teil sehr heftig. Aber mehr wollen wir an dieser Stelle über den Roman nicht erzählen. Johannes Groschupf, das können die Leute dann schon selber lesen. Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre eigene Lebenswelt zurückkommen. Das ist minutiös beschrieben. Man merkt einfach, Sie haben Ahnung davon. Sie kennen die Menschen dort, das Milieu. Sie wissen, wo was stattfindet. Das ist erstaunlich, nahezu erschreckend. Das stimmt einfach alles, jedes Detail von Ihren Beschreibungen. Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, lieben Sie diese Gegensätze, die Sie dort beschreiben, oder akzeptieren Sie die? Wie kann man denn dort leben? Man hat ja das Gefühl, das ist ja eine Absturzgegend dort.
Ja, ich muss sagen, wirklich, ich liebe Berlin. Ich bin seit den frühen 80er Jahren hier, nicht nur in Kreuzberg, sondern auch in Neukölln, wo es aber gar nicht so sehr anders aussieht. Und ich finde, wenn man sozusagen in dieser Welt lebt, bekommt man auch eine Fühlung zu den Leuten, mit denen man sonst gar nichts zu tun hätte. Und bekommt so ein bisschen mehr mit, was in ihnen vorgeht. Aber wenn ich jetzt mit der U-Bahn fahre, dann frage ich mich schon, die Leute, die mir gegenüber sitzen, was geht in denen vor? Sind die mental noch stabil? Und was, wenn nicht? Und daran entzündet sich dann einfach meine Fantasie.
Die Ausbrüche in der Silvesternacht, die hat man an vielen Stellen in der Stadt erlebt, aber auch da, wo Sie wohnen. Wie erklären Sie sich das?
Ich muss sagen,
ist ja genau das, da sitzt Ihnen jemand gegenüber und plötzlich wirft er dann einen Knallkörper, einen dicken Böller oder richtet die Rakete gegen den Feuerwehrmann, der gerade das Feuer löschen will.
Ja, das ist eine neue Sache, dass eben die Polizisten, Feuerwehrleute wirklich angegriffen werden. Aber dieses exzessive Rumknallen und Rumböllern, das hat es eigentlich schon wirklich all die Jahrzehnte gegeben, die ich in Kreuzberg oder in Neukölln bin. Da wird dann ja die Sau rausgelassen an diesem Tag oder auch schon den Tagen vorher. Und es ist irgendwie, so eine Machtgeste derjenigen, die übers Jahr wenig zu sagen haben und die auch sich in der Gesellschaft überhaupt nicht vorhanden fühlen, die auch nicht groß teilhaben und die versuchen dann durch diese Böller irgendwie eine Stimme oder ein Statement zu setzen. Das ist nicht schön. Ich selber werde älter, erschrecke mich dann vor diesen Sachen und wundere mich auch über die Ruppigkeit und die Aggression, die dabei zum Vorschein kommt. Obwohl ich das auch im ganz normalen, alltäglichen 365 Tage im Jahr Autoverkehr, Fahrradverkehr in den Straßen hier immer wieder sehe, wie aggressiv und rücksichtslos wir miteinander umgehen.
Und wie dem begegnen?
Wie dem begegnen? Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
Also in Ihren Krimis, da finden die Leute nicht unbedingt zueinander, sondern finden dann auch eher die Auseinandersetzung.
die Auseinandersetzung ist auch wichtig, dass man einfach sozusagen seinen Stand behauptet und nicht immer zurückweicht oder auch nicht sozusagen den Gutmenschen dann zur Sprache kommen lässt, sondern man muss da auch mal ruppig antworten.
Dann knallt es auch mal.
Ja, das muss schon sein.
Hm. Ja, Sie sind Journalist seit Jahrzehnten. Romane schreiben Sie jetzt aber auch schon. Länger als ein Jahrzehnt. Ihr erster ist erschienen 2005. Davor, Sie haben es vorhin erwähnt, hatten Sie einen schweren Unfall. Das war ein Absturz mit dem Hubschrauber. Mhm. Und da sind Sie mit Mühe wieder ins Leben zurückgekommen. Es war auch ein Brand, dem Sie entkommen sind.
Ja, der Hubschrauber, das war eine Sahara, eine Dienstreise als Reisejournalist. Und der Hubschrauber, in dem ich war, mit anderen 13 anderen Leuten, stürzte eben kurz nach dem Start ab. Und als er auf dem Boden aufschlug, standen wir alle im Feuer. Das ist auch so ein bisschen die Eingangsszene in die Stunde der Hyänen. Einfach nochmal als Erinnerung. Ich bin da mit knapper Not entkommen und hatte tatsächlich das Gefühl, dass mir das Leben da nochmal geschenkt worden ist. War auch der Einzige, der es überlebt hat. Und dann war so die Frage, was fange ich jetzt mit diesem Leben an? Also ich wollte unbedingt Vater sein für meine Kinder, die damals noch sehr klein waren. Aber ich habe dann eben auch vieles gemacht, was ich mich vorher nicht getraut hatte. Zum Beispiel tanzen gehen. Berlin war damals wirklich auch die Hauptstadt des Tanzes. Und das Zweite war, dass ich eben Bücher schreiben wollte, was ich mir als Journalist nie so recht einfach getraut hatte.
Und was hat Sie denn auf den Weg gebracht, das in die Hand zu nehmen und zu schreiben? Körperlich sind Sie wiederhergestellt, aber...
Ja.
Ich weiß nicht, das hat sich ja auch eine Weile gedauert. Das ist bei Brandverletzungen sehr heftig. Ne?
Das hat ziemlich lang gedauert. Ich war über ein Jahr im Krankenhaus und brauchte dann auch, als ich in Berlin dann erstmal so die dunklen Seitenstraßen lief, lange Zeit, bis ich mich wieder im normalen Leben zurechtgefunden habe. Und trotzdem war ich die ganze Zeit irgendwie einfach glücklich, am Leben zu sein. Und das Leben selbst ist für mich seitdem auch wirklich nicht selbstverständlich, sondern jeder Morgen, auch wenn das ein diesiger, grauer Berliner Morgen ist, ist mir trotzdem ja wie so ein Geschenk. Und daraus will ich was machen.
Es waren erst Jugendbücher und dann irgendwann haben Sie angefangen, Krimis zu schreiben. Wie kommt das dazu, dieser Wechsel zu den Krimis?
Ja, tatsächlich war ich in der glücklichen Lage, dass ich gefragt worden bin. Ich hatte damals auch einen Job als jemand, der die Hasskommentare in den Zeitungsforen sozusagen zensieren musste. Und da war ein dermaßener digitaler Groll unterwegs. Das war so 2015 und folgend. Und das hat mich richtig schockiert, wie sehr die Gesellschaft sozusagen untergründig auseinanderdriftet. Und daraus wollte ich was machen. Das war dann der erste Thriller Berlin Prepper.
Mhm. Sie beschreiben diese Menschen, kennen Sie die auch?
Genau, das ist sozusagen die Herausforderung gewesen, was aus diesen digitalen Stammtischparolen, die dann kommen, was für Leute tatsächlich dahinter sind, wie die leben. Und dann bin ich viel rumgereist in ganz Berlin, eben in Hellersdorf oder Wilmersdorf, oder habe mich da in die Eckkneipen gesetzt und den Leuten einfach wie Martin Luther aufs Maul geschaut und geguckt, was reden die so und was sind das so für Gestalten? Oft ganz normale.
Ja, die Journalistin in ihrem neuen Krimi, Die Stunde der Hyänen, die hört gut zu. Aber sie hört auch oft nur zu. Dann sagt sie gar nichts. Und dann irgendwann bricht es auch aus ihr heraus. Aber erstmal beschreibt sie das nur. Kann man das so, wenn man so heftige Dinge erlebt? Muss man das nicht auch umsetzen dann? Oder vielleicht reagieren und mit den Menschen anfangen zu reden, zu diskutieren?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Temperamentssache. Also ich selber bin, glaube ich, auch eher einer, der erstmal hinhört und zuhört und sich dann so versucht, in diese Leute hineinzuversetzen, auch wenn es einem innerlich übel wird. Und dann kommt aber schon der Moment, wo man dann auch wirklich sagt, hier ist eine Grenze und hier geht es nicht weiter und hier sage ich mal, das ist Quatsch, was hier geredet wird.
Ja, die ganzen Tiraden, die Aggressionen, die ja dann auftauchen. Vorhin hatten wir dieses Stichwort Bürgerwehr. Genau da stacheln die sich gegenseitig an und schaukeln sich hoch. Und man hat wirklich die Befürchtung, dass dann gleich jemand tot auf der Straße liegt. Oder in dem Fall im Görlitzer Park. Weil die Bürgerwehr natürlich losgeht auf die dunkelhäutigen Dealer dort.
Ja, genau. Das sind dann immer so die ersten Feinde, die gefunden werden. Und das sind so Kurzschlüsse, die ich auch wirklich hasse, weil es gibt nichts Billigeres und Dümmeres, als auf die irgendwie einzuprügeln, denen es auch wirklich nicht so besonders gut geht.
Ja, das ist klar. Das sind die ersten, die man findet und die sich vielleicht auch sprachlich in dem Maße so gar nicht gegen diese Art Welt wehren können oder wehren wollen. Die sehen zu, dass sie abhauen und verschwinden. Das mit der Bürgerwehr ist schwierig aufzulösen. Das sind ja letztendlich auch politische Fragen, weil die Menschen müssen zurückfinden. Wir hatten vorhin über Kommunikation gesprochen, über Auseinandersetzung, aber letztendlich müssen dann auch Regeln gelten. Da muss die Polizei zu ihrem Recht kommen. In dem Fall ist es eine junge Polizistin in ihrem Roman, die auch aus einem besonderen Milieu kommt, das sie kennen, nämlich der Roma hier in Berlin.
Die Roma, ja. Ich kenne die so ein bisschen auch von meinen langen Gängen durch Kreuzberg und Neukölln. Es gibt viele, die in der Harzer Straße wohnen und ich habe dann ein paar kennengelernt und sie leben wirklich auch ganz am Rande und haben eben auch so ihre Lebensentwürfe sind dann auch sehr randständig, muss man schon sagen. Aber es gibt immer wieder auch welche, die wachsen daraus heraus. Und diese Romina Winter, meine Kommissarin, hat es einfach geschafft, sozusagen aus dieser Welt herauszukommen. Und trotzdem hat sie immer noch ein sehr loses Mundwerk und eine unglaubliche Energie und Kraft, sich auch gegen andere Leute durchzusetzen. Und das macht sie mir unheimlich sympathisch.
Die Frauen trumpfen, das haben wir schon gesagt. Und die Männer rennen bestenfalls hinterher oder sind die Bösewichter? Wie baut man denn so einen Krimi? Baut man das jedes Mal neu? Wir haben schon mehrere geschrieben. Bei anderen Krimis, nehmen wir mal ganz schlicht das Beispiel Tatort, da muss eine Leiche her, mal ganz blöd gesagt am Anfang. Die Ausnahme ist dann schon der Aha-Effekt und da muss erklärt werden, warum es nicht so ist. Bei Ihnen geht es gar nicht darum. Sie haben ja gesagt, am Anfang wird ein Mensch, und das Gefühl haben Sie selber mal erlebt, wird in einem Fahrzeug angesteckt und entkommt dem nur knapp. Aber er entkommt und dann macht er noch eine ganz groteske Entdeckung. Auch die wollen wir jetzt nicht hier festhalten an dieser Stelle. Aber wie bauen Sie das auf, so ein Krimi?
Der Krimi erzählt sich eigentlich mehr und mehr von selbst. Also es ist tatsächlich nicht so, ich habe eine Leiche und dann geht es darum, wer war es und wie kriegen wir den zur Strecke. Sondern es steht relativ schnell fest, wer es gewesen ist. Und darin öffnet sich dann eine ganz andere und noch viel schrecklichere Welt. Und darin einzutauchen, das ist sozusagen mein Vergnügen, meine Lust beim Schreiben auch, dass ich da den dunklen Schichten der Gesellschaft oder des Lebens einfach mal darin eintauche.
Das Böse ist da, ganz präsent, auch wenn Sie das vielleicht nicht so sehen, aber durch die religiösen Anspielungen muss ich das jetzt einfach mal so sagen. Ja, wo ist denn das Gute, Johannes Groschopf?
Wo ist das Gute? Das Gute ist in jedem Lächeln, das wir uns schenken oder so. Das klingt jetzt immer ganz billig, aber das Gute ist, glaube ich, auch einfach eine Form von Mitmenschlichkeit, die man auch überall sieht. Also auch in der U-Bahn, wenn Leute sich mal grüßen oder kurz miteinander reden.
Die beiden Frauen, die Solidarität üben dann, die sich zusammenfinden.
Ja, sowas. Dass man wirklich auch sich miteinander verbindet und auch weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das sind so die grundlegenden menschlichen, ja, einfach die Grundlagen, von denen wir ausgehen müssen und die wir auch wiederfinden müssen, weil die Gesellschaft halt im Moment so sehr auseinanderdriftet.
Da ist aber dran zu glauben, oder?
Ja,
glauben
ich bin
Sie
total
dran an das Gute oder an das Böse? Als Krimi Autor müssen Sie an das Böse glauben.
Ich liebe das Böse, weil es irgendwie ein interessanter Stoff ist. So. Okay. Aber ich bin als Mensch bin ich wirklich eher ein heiterer Mensch und Optimist und glaube auch, dass es unheimliche Kräfte gibt, die sich da entwickeln. Gerade auf Seiten der Frauen, muss ich als Mann sagen.
Okay. Wir haben vom Speckgürtel schon geredet. Wir waren ja in Kreuzberg. Sie haben vorhin Wilmersdorf erwähnt. Aber gibt es Krimis auch in Köpenick und Reinickendorf?
Ja, Reinickendorf mit dem Gefängnis Tegel, das ist sozusagen jetzt mein nächstes Einsatzgebiet.
Da bin ich, das verraten Sie jetzt, das ist ja schön.
Doch, Nordneukölln ist noch relativ unbesetztes, unbeentdecktes Gebiet. Köpenick, ja, gibt es auch. Das ist dann also eine sehr, sehr ruppige Gegend, wie ich sie kennengelernt habe.
Ja. Müssen Sie da jetzt auch erstmal sich einquartieren, wenn Sie sowas vorbereiten, so einen Stoff?
Ich bin da viel auf den Straßen unterwegs. Ja. Ich setze mich dann noch mal 1-2 Stunden vors Gefängnis und gucke, wie einfach das funktioniert. Aber ich habe auch einige Leute, die im Gefängnis arbeiten und mir dann erzählen, wie es da so vor sich geht. Und
so ganz unauffällig ist Johannes Groschopf nicht, das müssen wir sagen. Ich glaube, Sie sind 2-Meter-Mann. Ne?
Ja, ich bin 2-Meter-Mann, aber ich weiß, mich unsichtbar zu machen.
Ja, und Sie Berliner sichtlich nicht, obwohl Sie hier schon lange wohnen. Ich meine, man muss auch nicht jetzt unbedingt hier geboren sein. In Berlin geboren sind Sie ja in Braunschweig. aber?
Ja, ich bin wirklich Norddeutscher, bin jetzt seit 30 Jahren hier. Ich finde das Berlinern auch sehr schwierig, bewundere das bei Leuten, die das einfach so können. Es ist bei mir nur im Straßenverkehr, wenn ich mich ärgere, dann rutscht es mir auch mal so raus, Alter oder pass auf oder so, also dass man sich da verständlich macht.
Okay, und die Berliner meckern ja grundsätzlich gerne. Wie ist das ist jetzt eigentlich zu meckern, dass wir schon wieder im Wahlkampf stehen oder nicht?
Ich habe gerade hier Plakate gesehen für eine Gesundheitspartei, die uns tausendjähriges Leben verspricht.
Ach.
Und das finde ich zum Beispiel sehr optimistische
Wahlansage. Wert, oder?
Ja, es ist zu meckern, dass wir im Wahlkampf stehen. So richtig ernst nimmt den ja auch keiner, sondern es ist mehr so eine Verwaltungspanne, wie es in Berlin öfter mal vorkommt. Obwohl ich das auch also jetzt national gesehen immer ein bisschen blöd finde, dass die Berliner alles abkriegen und Berlin ist immer nur dreckig, hässlich, unfähig und eine failed city.
Aber die meisten Krimis spielen tatsächlich in Berlin, ne, inzwischen, oder?
Ja,
also
ich finde
die Berliner verdienen Geld mit den Dreharbeiten, aber...
Ja. Berlin ist auch wirklich mal eine Großstadt, während das von Frankfurt, Hamburg, München, das finde ich dann doch immer eher gut klein. Das ist ein bisschen von oben herab gesagt, aber die wirklich interessanten Sachen finden einfach in Berlin statt.
Und wo wird Berlin stehen dann in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren? Was glauben Sie? Werden die Gegensätze krasser?
Gute Frage. Wo steht Berlin in 10, 15 Jahren? Ich glaube, es wird... Also die Ränder werden mehr sozusagen in die Stadt wachsen und das wird der Stadt nicht gut tun. Und auch die Entwicklung, dass ganz normale Leute wie Feuerwehrleute oder Krankenschwestern es nicht mehr schaffen, hier eine Wohnung zu finanzieren, das sorgt für einige Verbitterungen und dagegen wird es auch Proteste und Aktionen geben.
Sie haben ja von Auseinandersetzungen gesprochen, aber gibt es denn auch Tendenzen eigentlich, die das wieder zusammenführen, mal abgesehen von Wahlplakaten?
Ja, das spielt für meine Krimis tatsächlich nicht so eine Rolle, sozusagen, dass wir...
Das ist auch nicht Ihre Aufgabe,
nein.
Ist klar.
Ja, da fühle ich mich auch völlig überfordert.
Aber als Bürger dieser Stadt, die Sie ja gut kennen.
Ich finde, das ist dann sozusagen wie so ein Grundvertrauen in die Berliner, die ja eine unglaubliche Geschichte der Resilienz auch haben, dass sie Kriege überlebt haben, dass die die ganze Nachkriegszeit durchgestanden haben und da auch ihren harten Witz herhaben, dass man darauf vertrauen kann, dass die Berliner auch durch wirklich fiese Zeiten hindurchkommen.
Ziemlich gespannt auf Ihren nächsten Krimi. Wir haben schon gehört, das geht in den Norden Berlins. Ja, wir fahren mit der Autobahn rein oder mit der Tegeler U-Bahn. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Johannes Groschupf war hier im Studio vom rbb24 Inforadio. Vis-à-vis mit ihm zu seinem Krimi Die Stunde der Hyänen, erschienen im Surkamp Verlag. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimi-Preis, Johannes Groschupf, und nicht das erste Mal. Können wir nur sagen, Chapeau, vielen Dank für den Besuch und das Gespräch.
Tschüss. Ja, danke Ihnen.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.